Herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Erkundung. Heute nehmen wir uns Zeit für ein wirklich spannendes Spannungsfeld. Psychotherapie auf der einen Seite und die vielleicht weniger bekannte Atemtherapie auf der anderen.
Mhm.
Wir stützen uns dabei auf Auszüge aus einem Text, der genau diese Beziehung mal beleuchtet. Unsere Mission ist es, ja, tiefer zu verstehen. Wo berühren sich die beiden? Wo gehen sie getrennte Wege? Und was macht die Atemtherapie so besonders, wie es der Text darstellt?
Genau.
Los geht's mit einem Zitat von Thich Nhat Hanh, das der Text ja auch voranstellt. Achtsames Atmen ist das Mittel, schmerzliche Gefühle erträglich zu machen. Das deutet ja schon an, dass es hier um mehr als nur Luft holen geht.
Absolut. Dieses Zitat steckt den Rahmen eigentlich schon ziemlich gut ab. Der Kern der Sache, den dieser Text untersucht, ist ja, wie steht die Atemtherapie eigentlich da im Vergleich zur etablierten Psychotherapie?
Ja.
Klar, beides sind im Grunde Heilverfahren, die bei psychosozialen oder psychosomatischen Leiden ansetzen. Beide finden in einer Beziehung statt, sind irgendwie dialogisch aufgebaut.
Mhm.
Aber wenn man genauer hinschaut, was der Text ja tut, dann offenbaren sich doch, naja, erhebliche Unterschiede in den Veden, den Schwerpunkten und vielleicht sogar im Selbstverständnis.
Okay, packen wir das mal aus. Also der Text definiert Psychotherapie als einen bewussten, geplanten, interaktiven Prozess, also ein Miteinander von mindestens zwei Menschen, um psychische Leiden zu lindern oder zu heilen.
Richtig. Klassische Definition sozusagen.
Und die Atemtherapie wird ebenfalls als Heilverfahren beschrieben, aber mit einem, wie ich finde, wichtigen Zusatz. Sie schließt explizit präventive, also vorbeugende und gesundheitsfördernde Aspekte mit ein.
Mhm, das ist ein Unterschied.
Und sie nutzt Techniken, die man lernen kann. Der Text fügt noch hinzu, dass meditative Elemente dazugehören, die in schwierigen Lebenslagen Orientierung bieten können.
Genau. Und ganz zentral, das betont der Text für beide Ansätze, sie brauchen eine tragfähige therapeutische Beziehung als Fundament. Ohne das geht's nicht.
Klar.
Spannend wird's aber bei der Uneinigkeit, die der Text aufzeigt. Da gibt es auf der einen Seite Atemtherapieschulen, die den Begriff Therapie, insbesondere Psychotherapie, für sich ablehnen. Die sehen sich vielleicht eher als Begleitung oder, naja, im pädagogischen Bereich.
Okay.
Auf der anderen Seite gibt es dann Psychotherapeuten, die den Atemtherapeuten schlicht die psychotherapeutische Kompetenz absprechen. Also da gibt es durchaus Reibung.
Also ein bisschen ein Grabenkampf, wie es scheint. Wie löst der Text das auf? Oder versucht er es zumindest?
Er versucht eine Eingrenzung, ja. Und sagt, man kann von Atemtherapie im psychotherapeutischen Sinn sprechen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Welche denn?
Nämlich dann, wenn auch vertiefende, emotional aufdeckende Gespräche geführt und entsprechende Methoden integriert werden. Und wenn man sich stabilisierend mit Themen auseinandersetzt, die einen blockieren.
Verstehe.
Dann, so der Text, werden auch Phänomene wie Übertragung und Gegenübertragung, also diese komplexen emotionalen Dynamiken zwischen Klient und Therapeut, die man ja vor allem aus der Psychoanalyse kennt, und auch Widerstände, wichtig und Teil des Prozesses. Aber das ist eben nicht bei allen Atemtherapieansätzen der Fall oder das Hauptaugenmerk.
Das ist wichtig zu unterscheiden. Hier wird es jetzt wirklich interessant, finde ich, bei den theoretischen Wurzeln. Die klassische Psychoanalyse, so beschreibt es der Text, sucht den Schlüssel zur Heilung ja oft in der Vergangenheit. Also in der emotionalen Rückkehr zur Ursprungssituation, die das Leiden ausgelöst hat.
Die Aufarbeitung der Geschichte.
Genau. Andere Therapieformen schauen ja stärker auf aktuelle Probleme und Störungen. Und die Atemtherapie, da scheint es ein ziemlich breites Feld zu geben, oder?
Das stimmt. Der Gext nennt als Beispiele Ansätze wie das holotrope Atmen oder Rebirthing. Diese legen einen starken Fokus auf das Geburtstrauma als eine mögliche Quelle späterer Probleme.
Das ist ja schon sehr spezifisch.
Ja. Andere Schulen, die der Text erwähnt, gehen eher davon aus, dass sich unsere individuellen Atemmuster im Laufe unseres Lebens entwickeln und verändern und dass sich psychische Störungen oder Blockaden eben auch in diesen Atemmustern zeigen, sich quasi darin manifestieren. Man atmet dann nicht mehr frei, sozusagen.
Manifestieren im Atemmuster, das klingt spannend. Heißt das, man kann am Atem direkt ablesen, wie es jemandem geht?
So in etwa beschreibt es der Text ja. Über die verschiedenen Schulen hinweg scheint es eine Kernaussage zu geben. Die Arbeit am, mit und durch den Atem stärkt das, was der Text die Ich-Substanz nennt.
Ich-Substanz. Das klingt jetzt doch etwas, naja, philosophisch. Was können wir uns darunter vorstellen? Geht es um Selbstwertgefühl, innere Stärke?
Ich denke, das trifft es ganz gut. Es geht um das Gefühl für sich selbst, um innere Stabilität, Resilienz vielleicht auch, das Gefühl von, ich bin hier, ich habe einen Kern.
Okay.
Der Text legt nahe, dass es in der Atemtherapie darum geht, einen vertrauensvollen Kontakt aufzubauen, einerseits zum Therapeuten, klar, aber vor allem auch zu sich selbst, zum eigenen Körper und Erleben.
Mhm.
Auf dieser Basis kann dann neue autonome Beziehungsfähigkeit, also die Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen, ohne sich selbst zu verlieren, entweder wiederentdeckt oder ja, vielleicht auch neu gelernt werden.
Und wie hängt das mit Krankheit zusammen? Wie ist da die Sichtweise?
Laut dem Text folgt die Atemtherapie einem Verständnis von Krankheit als eine Art seelischer Grundbeeinträchtigung. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, den der Text macht, sie arbeitet anscheinend nicht primär mit festen Konzepten für bestimmte Krankheitsbilder, wie man das aus der Medizin oder auch vielen Psychotherapien kennt.
Sondern
sie tritt direkt in Kontakt mit dem Atem des Klienten. Die Idee ist, dass die Veränderung der Befindlichkeit, die Heilung, wenn man so will, auf Grundlage des Atems geschieht.
Warum gerade der Atem? Was macht ihn so wirksam nach dieser Sichtweise?
Der Text argumentiert, dass sich unser grundlegendes Muster, wie wir uns verhalten und wie wir Kontakt zur Welt und zu anderen aufnehmen, eben auch in unserem Atem abbildet. Also unser Beziehungs- und Verhaltensmuster sozusagen.
Okay, das heißt, der Atem ist wie ein Spiegel.
Als würde man eine unbewusste Gewohnheit ans Licht bringen.
Das leuchtet ein. Also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, wie positioniert der Text die Atemtherapie nun insgesamt im Verhältnis zur Psychotherapie?
Er beschreibt sie als ein potenzielles, hilfreiches, verbindendes Drittes. Eine Art Brücke vielleicht zwischen der klassischen Psychotherapie, die ja stark über das Gespräch und den Verstand geht, und den eher körperorientierten Naturheilverfahren.
Eine Brücke?
Ja. Und das absolute Alleinstellungsmerkmal, das der Text wirklich hervorhebt, der Atem ist nicht nur ein Werkzeug unter vielen, er ist das Hauptelement.
Mhm.
Die eigentliche Therapie beginnt dort, wo die Wirkung des Atems seine Kraft zur Veränderung und Heilung erkannt, anerkannt und eben auch zugelassen wird. Das Geheimnis, so eine Formulierung aus dem Text, liege in der kreativen Wirkung des Atems.
Kreative Wirkung des Atems, das ist eine schöne Formulierung, finde ich. Der Text unterscheidet dann aber noch verschiedene Richtungen innerhalb der Atemtherapie, richtig? Das ist ja nicht alles dasselbe.
Ja, genau, grob gesagt zwei. Einerseits die eher klinisch orientierte Atemtherapie. Die konzentriert sich auf konkrete Funktionsstörungen oder Krankheiten der Lunge oder der Stimmeapparats. Das kennt man vielleicht aus der Physiotherapie oder Logopädie.
Ja, klar.
Andererseits gibt es die alternative oder komplementäre Atemtherapie. Und die geht weiter. Sie fördert eben auch die Selbsterfahrung und Selbsthilfe, zielt auf eine ganzheitliche Wirkung. Körper, Seele und Geist.
Okay.
Hier fallen dann Beschreibungen, die der Text zitiert, wie in Schwingung bringen des Leibes oder sogar Psychoanalyse ohne Worte.
Psychoanalyse ohne Worte, das ist natürlich provokant. Das führt uns ja direkt zur Frage, wie unterscheiden sich denn nun die konkreten Methoden und Zugänge von Psychotherapie und Atemtherapie, wenn man sie so gegenüberstellt, wie der Text es tut?
Genau, hier wird der Kontrast besonders deutlich, finde ich. Die Psychotherapie, so die Darstellung im Text, arbeitet primär mit Sprache. Logisch. Sie zielt auf unser begriffliches Bewusstsein, auf Einsicht durch Verstehen.
Ja.
Sie nutzt oft Deutungen, Interpretationen von dem, was der Klient sagt oder erlebt. Das beansprucht natürlich unser Denken, unsere kognitive Ebene.
Und die Atemtherapie im Gegensatz dazu?
Die wirkt laut Text stärker auf das, was er die nonverbale Innerlichkeit nennt. Sie erschließt sozusagen unsere Sinne, das unmittelbare Spüren.
Mhm.
Der Text merkt hier auch etwas, naja, vielleicht kritisch an. Worte sprechen vorwiegend die kognitive Ebene des Menschen an und bringen Lebenserfahrungen oft nur begrenzt zum Ausdruck. Manchmal fehlen einem ja buchstäblich die Worte für das, was man fühlt oder erlebt.
Das kennt wohl jeder. Und der Atem kann das besser ausdrücken, oder wie ist das gemeint?
Nicht unbedingt ausdrücken im Sinne von formulieren, glaube ich, sondern er vermittelt so die Idee im Text, ganz konkrete Selbsterlebnisse. Man spürt sich anders. Man kommt anders bei sich an.
Aha.
Dadurch kann sich ein viel direkteres Feingefühl für den eigenen Körper entwickeln. Der Text spricht hier vom Leib, was vielleicht noch umfassender gemeint ist als nur der physische Körper. Ein Leib, in dem sich Konflikte und seelische Belastungen eben auch über die Körper- und Organsprache zeigen können. Also Verspannungen, Druck, Enge, solche Dinge.
Das heißt aber nicht, dass Psychotherapie den Körper völlig ignoriert, oder? Das wäre ja auch falsch.
Nein, nein, keineswegs. Der Text erwähnt ja auch explizit, dass viele moderne Psychotherapierichtungen die Atemarbeit durchaus integrieren. Da hat sich ja viel getan.
Zum Beispiel?
Als ein historisches Beispiel wird Wilhelm Reich genannt, ein Schüler Freuds, der schon sehr früh die Bedeutung des tiefen Atems für den Abbau seelischer Spannungen und das Sammeln geistiger Energie betont hat. Also das ist nicht völlig neu.
Aber der Unterschied liegt im Stellenwert, habe ich verstanden.
Genau. In der Atemtherapie, so wie der Text sie beschreibt, ist der Atem das Zentrum, das Hauptinstrument, nicht nur ein unterstützendes Element unter vielen.
Okay. Das macht den Unterschied wirklich klarer. Lass uns jetzt mal die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wie der Text hier herausarbeitet, noch einmal systematischer betrachten. Das scheint ja der Kern der Analyse zu sein. Wo fangen wir an?
Fangen wir vielleicht mit den Gemeinsamkeiten an, die der Text benennt. Das ist ja auch wichtig, um nicht nur die Unterschiede zu sehen.
Gut.
Also beide Ansätze, Psychotherapie wie Atemtherapie, brauchen als absolute Grundlage eine gute emotionale Bindung zwischen Therapeut und Klient. Ohne Vertrauen und eine tragfähige Beziehung geht es bei beiden nicht. Das ist fundamental.
Mhm, klar.
Und natürlich erfordern beide Professionalität. Eine fundierte Ausbildung, fachliche Reflexion, Supervision der Therapeuten. Das ist die gemeinsame Basis für seriöse Arbeit, ganz klar.
Das klingt logisch und wichtig. Aber die Unterschiede sind ja wahrscheinlich das, was die beiden Ansätze dann wirklich definiert. Wo liegen die denn laut Text? Fangen wir mal beim Ziel an. Was wollen die beiden jeweils erreichen?
Ja, da sieht der Text einen deutlichen Unterschied. Die Psychotherapie zielt oft, nicht immer, aber doch häufig, auf Symptomfreiheit ab. Es geht darum, konkrete Verhaltensstörungen, Leidenszustände oder Konflikte zu beeinflussen, die als behandlungsbedürftig gelten.
Also ein Problem lösen sozusagen.
Genau. Oft gibt es ja auch eine Diagnose, eine spezifische psychische Erkrankung, bei der ein klarer Behandlungsanspruch besteht, zum Beispiel bei einer Depression oder Angststörung. Da will man, dass die Symptome weggehen oder zumindest stark reduziert werden.
Verständlich. Und die Atemtherapie?
Die erhebt diesen Anspruch auf Heilung spezifischer Krankheiten laut Text nur sehr eingeschränkt oder manchmal gar nicht. Ihr Ziel ist weniger die Symptombeseitigung, sondern umfassender körperliche, seelische und geistige Selbsterfahrung.
Okay.
Es geht um Lebensermutigung, um das Stärken dieser Ich-Substanz, also der inneren Kraft und des Selbstgefühls.
Mhm.
Und zwar gerade innerhalb der alltäglichen Begrenzungen und auch angesichts der unvermeidlichen Enttäuschungen und Schwierigkeiten des Lebens. Es ist eher ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung und Reifung, könnte man sagen.
Das ist wirklich eine andere Ausrichtung. Nicht Problem wegmachen, sondern stärken im Umgang damit. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie sieht es mit der Methode und der Basis aus? Wie gehen Sie vor?
Auch hier klare Kontraste im Text. Die Psychotherapie nutzt meist wissenschaftlich erforschte Kommunikationskonzepte und Techniken. Oft verbal, manchmal aber auch kombiniert mit nonverbalen Elementen wie Übungen oder Rollenspielen, je nach Schule.
Mhm.
Sie basiert auf Theorien darüber, was normales und was eben krankhaftes Verhalten ist und ist in der Regel zielorientiert. Und ganz wichtig für den wissenschaftlichen Anspruch, sie nutzt Evaluationsinstrumente, also Fragebögen, Beurteilungsskalen, manchmal auch physiologische Messungen, um den Fortschritt und Erfolg der Therapie zu messen und zu bewerten.
Also ein sehr strukturierter, messbarer Ansatz oft. Und die Atemtherapie im Vergleich dazu?
Die nutzt ebenfalls lernbare Techniken, klar. Das können verbale Anleitungen sein, aber eben auch nonverbale Methoden, die Arbeit mit der Körper- und Organsprache, mit dem sogenannten Atembild, also wie der Atem im Körper wahrgenommen wird. Der entscheidende Unterschied laut Text, der Atem selbst ist hier das zentrale Kommunikations- und Dialoginstrument. Nicht nur Mittel zum Zweck, sondern der Kern der Sache. Durch den Atem wird eine unmittelbare körperlich-seelische Erfahrung ermöglicht. Der Text nennt das eine leibliche Erfahrung.
Leibliche Erfahrung. Das betont wieder dieses Ganzheitliche, also Körper und Seele als Einheit.
Genau. Und der Text hebt noch etwas hervor, was dazu passt. Bei dieser Erfahrung, wie beim Atmen selbst, wird idealerweise weder eine bestimmte Absicht verfolgt, noch ein spezifisches Ziel angestrebt. Es gibt keine richtig oder falsch Atmen im Sinne einer Bewertung.
Das ist ja anders als bei Atemübungen für sportliche Leistung zum Beispiel.
Ja, genau. Deshalb, so die Argumentation im Text, wird auch nichts primär als krank oder pathologisch bewertet im Atemgeschehen selbst. Traditionell, so heißt es im Text, hat die Atemtherapie keine eigene Theorie des Pathologischen, keine umfassende Krankheitslehre entwickelt.
Dazu passt dieser markante Satz aus dem Text, den du vorhin schon erwähnt hast: Das Lehrbuch ist der Mensch. Das klingt ja fast ein bisschen provokant gegenüber den etablierten Theorien und Diagnosesystemen.
Das ist es vielleicht auch, ja. Aber der Text rahmt dieses vermeintliche Defizit, also das Fehlen einer eigenen Störungslehre, auch als eine Chance.
Inwiefern?
Es eröffnet die Möglichkeit, sich anders zu orientieren. Zum Beispiel salutogenetisch, also den Fokus darauf zu legen, was Gesundheit erhält und fördert, statt primär in Krankheitskategorien und Defiziten zu denken. Man bleibt nicht in wertenden Diagnosemustern stecken, so die Idee.
Und was bedeutet das für den Umgang mit Schwierigkeiten, mit Leid?
Der Text deutet an, dass dieser Ansatz den Menschen ermutigen kann, in sein leidvolles Schicksal einzutreten und darin eine eigene Vision zu entwickeln. Das ist etwas ganz anderes, als nur ein Problem zu analysieren und technisch zu beseitigen.
Mhm.
Es geht darum, sich dem Leben, auch mit seinen schwierigen, leidvollen Seiten, bewusst zu stellen und daraus vielleicht sogar Sinn oder eine neue Richtung zu gewinnen. Akzeptanz und Wachstum statt nur Reparatur.
Das ist ein tiefgreifender Gedanke. Und das führt uns direkt zum nächsten Unterschiedspunkt im Text, dem Umgang mit Problemlösung.
Richtig. Die Psychotherapie strebt oft verständlicherweise und ja auch legitim nach Lösungen für konkrete Lebensprobleme oder psychische Störungen. Man will, dass es besser wird.
Klar.
Die Atemtherapie, so wie der Text sie beschreibt, sieht Lebensprobleme nicht unbedingt als etwas an, das nur konzeptionell oder technisch gelöst werden kann oder muss. Sie betrachtet sie eher als Ausdruck einer tieferen, vielleicht sogar schöpfungsgegebenen, selbstregulierenden Gesetzmäßigkeit, die irgendwie ordnend wirkt, auch wenn es für uns erstmal schmerzhaft ist. Das ist eine fast schon philosophische oder spirituelle Perspektive.
Und wie passt das zur Evaluation, also zur Bewertung des Erfolgs? Wenn es nicht um klare Problemlösung im üblichen Sinn geht, wie misst man dann den Erfolg von Atemtherapie?
Tja, da stößt die Atemtherapie laut Text eben an die Grenzen der üblichen wissenschaftlichen Methoden. Eine quantitative Messung, wie in vielen Psychotherapiestudien üblich, ist schwierig. Wie will man Ich-Substanz messen oder Lebensermutigung?
Stimmt.
Sie versteht sich eben oft mehr als ein Entwicklungsweg, als ein Prozess der Selbsterfahrung, der auch geistige oder spirituelle Aspekte einschließt. Und diese entziehen sich oft einer einfachen Messung mit Fragebögen oder Skalen. Das ist eine Herausforderung für die wissenschaftliche Anerkennung.
Wo verortet der Text Sie dann wissenschaftstheoretisch, wenn nicht bei den klassischen Evaluationsmethoden?
Eher in der Tradition der Phänomenologie. Das ist ja die philosophische Richtung, die sich mit den Erscheinungen beschäftigt, also mit dem, was wir unmittelbar erleben und erfahren, bevor wir es theoretisch deuten.
Also das reine Erleben.
Genau. Das Erleben des eigenen Atems, die subtilen Veränderungen im Körpergefühl, die dadurch vielleicht angestoßenen inneren Prozesse, das sind Phänomene im Sinne dieser Tradition. Es geht mehr um die Qualität der Erfahrung als um messbare Ergebnisse nach Schema F.
Das macht die Unterschiede wirklich sehr deutlich. Trotzdem haben wir ja auch die Gemeinsamkeiten gesehen, die therapeutische Beziehung, die Notwendigkeit der Ausbildung. Aber der Text plädiert am Ende doch klar dafür, die Atemtherapie als etwas Eigenständiges zu sehen und zu etablieren, oder?
Ja, genau. Das ist so die Quintessenz. Trotz aller Überschneidungen und der Tatsache, dass Atemübungen ja mittlerweile in vielen Therapien genutzt werden, argumentiert der Text stark dafür, dass die Arbeit am, mit und durch den Atem ihre eigene Identität als anerkanntes Heilverfahren entwickeln und auch behaupten sollte.
Also nicht nur ein Werkzeugkasten für andere.
Richtig. Sie ist eben nicht nur ein nettes Add-on zur Psychotherapie oder eine reine Entspannungstechnik, sondern ein eigenständiger Ansatz mit eigener Philosophie, eigener Methodik und eigenen Zielen.
Was nehmen wir also aus dieser intensiven Beschäftigung mit dem Text mit. Für mich kristallisiert sich heraus, der Text zeichnet die Atemtherapie als einen Weg, der sehr direkt über den Körper und das unmittelbare Erleben geht.
Mhm.
Ein Weg zur Selbsterfahrung, vielleicht auch zur Heilung, der oft jenseits der Sprache und der rein kognitiven Analyse ansetzt. Sie unterscheidet sich von vielen klassischen Psychotherapien in ihren Zielen, also weniger reine Symptomfreiheit, mehr Ich-Stärkung und Lebensbewältigung, in ihren Methoden, der Atem als Zentrum und ja auch in ihrem philosophischen Verständnis von Gesundheit und Lebensproblemen.
Genau, gut zusammengefasst. Und für Sie als Zuhörer könnte sich jetzt die Frage stellen, was bedeutet dieses Wissen um zwei so unterschiedliche Herangehensweisen, die eine stark sprachlich-kognitiv, die andere eher leiblich-erfahrungsorientiert, für Ihre eigene Sicht auf Heilung, auf Wohlbefinden, vielleicht auch auf den ganz alltäglichen Umgang mit Stress oder schwierigen Gefühlen?
Ja, eine gute Frage.
Die Betonung des Atems knüpft ja, wie der Text auch mit den abschließenden Sutra-Zitaten andeutet, an uralte Weisheitstraditionen an. Indem ich die Vergänglichkeit betrachte, atme ich ein. Indem ich das Loslassen betrachte, atme ich ein. Das ist ja eine sehr grundlegende menschliche Erfahrung, auf die da zurückgegriffen wird.
Absolut. Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen Gedanken mitgeben, der im Text anklingt und vielleicht ein wenig nachwirkt, ein bisschen zum Nachdenken anregt. Da heißt es, die Atemtherapie ermutige dazu, in sein leidvolles Schicksal einzutreten und darin eine eigene Vision zu entwickeln. Was könnte das für Sie ganz persönlich bedeuten? Also über die reine Linderung von Symptomen hinauszugehen und sich den Herausforderungen des Lebens bewusst zu stellen, verankert im einfachen, immer gegenwärtigen Rhythmus Ihres eigenen Atems.
Ja.
Ein Gedanke, der vielleicht dazu einlädt, die Beziehung zum eigenen Atem neu zu entdecken oder zu vertiefen.